Deutschlandfunk, Information und Musik.
Sie haben es wahrscheinlich auch gerade in den Nachrichten gehört. Die Zeichen stehen auf Eskalation zwischen den USA und dem Iran. Donald Trump droht Teheran via Twitter 52, Zitat, strategisch und kulturell wichtige iranische Ziele anzugreifen. Eine symbolisch aufgeladene Drohung, dass es ausgerechnet 52 Angriffsziele sein sollen, ist wohl eine Anspielung auf die Besetzung der US-Botschaft in Teheran im Jahr 1979. Damals wurden 52 Amerikaner als Geiseln genommen. Warnung, schrieb Trump jetzt in Großbuchstaben in seinen Tweet. Vorher hatte Irans Revolutionsführer Khamenei öffentlich erklärt, der Iran werde sich rächen für die Tötung des Generals Soleimani bei einem Drohnenangriff der Amerikaner im Irak. Wilfried Buchter ist Islamwissenschaftler und kennt die Region sehr gut. Er war unter anderem viele Jahre als politischer Analyst für die UN-Mission im Irak. Schönen guten Morgen, Herr Buchter.
Guten Morgen, Frau Hondel.
Trump droht dem Iran also nun mit der geballten Symbolkraft der Geschichte und mit Angriffen sogar auf kulturelle Ziele. Wie meinen Sie, wird das in Teheran aufgenommen werden?
Das wird natürlich den Zorn der iranischen Bevölkerung und der Führung auf die USA noch eher verstärken. Denn 52 Ziele, das ist eine symbolische Zahl, wie Sie schon in der Anmoderation bemerkt haben. Es geht um die 52 Geiseln der US-Botschaft, die 1979 genommen wurden in Geiselhaft für 444 Tage. Und der Hinweis Trumps auf diese 52 Ziele verbunden mit den damals genommenen 52 Geiseln ist eben ein deutlicher Hinweis darauf, dass dieses politische Trauma der USA, das sie damals erlitten haben, weder vergessen noch bewältigt ist. Also wie man sehen kann, sind viele alte Rechnungen noch offen. Und was genau Trump jetzt meinte mit diesen kulturellen und politischen Zielen, die da ins Visier genommen werden, ist unklar. Man weiß eben bei Trump auch nicht, ob das jetzt nur leere Drohung ist, Wortgetöse oder wirklich ernst. Jedenfalls wird das die antiamerikanische Stimmung im Iran, aber wahrscheinlich auch in Irak eher vergrößern und wenig dazu beitragen, die sich steigernde Eskalation zu mildern.
Ja, also wie groß ist denn die Gefahr, dass sich jetzt dieser, ich sag mal, alte, kalte Konflikt jetzt zu einem offenen, heißen Krieg entwickelt?
Na, ich glaube, da muss man zwischen Rhetorik und wirklichen militärischen Aktionen, die möglich scheinen, klar unterscheiden. Die Amerikaner unter Trump haben gerade jetzt kein besonderes Interesse an einem großen konventionellen Krieg gegen den Iran, vor allem nicht jetzt im Wahljahr 2020, bei dem Trump um jede Wählerstimme bangen muss. Und 2016 wurde er nicht zuletzt deshalb gewählt, weil er immer wieder betonte, dass er Amerika nicht wieder in einen zerstörerischen und finanziell sehr kostspieligen Krieg im Nahen Osten führen wolle und dass er alles vermeide, solche Konfrontationen aus dem Weg zu gehen. Mhm. Und er hat ja auch in den letzten Wochen und Monaten immer bewiesen, dass er an dieser generellen Marschlinie festhält. Als zum Beispiel die Iraner im September einen Raketenangriff auf die Ölförderanlagen des US-Verbündeten in der Region Saudi-Arabien verübt haben, ohne dass die Amerikaner zurückgeschlagen haben.
Schauplatz der Auseinandersetzungen jetzt zwischen Iran und den USA war und ist bisher der Irak. Dort eliminierte das US-Militär den iranischen General Soleimani durch einen Drohnenangriff. Warum, Herr Buchter, hat sich der Konflikt gerade dort und gerade jetzt so verschärft?
Ja, der Irak ist seit 2003 einer der Hauptschauplätze der US-iranischen Rivalität im Nahen Osten. Nach dem Sturz des Baas-Regimes durch die US-Invasion 2003 haben die Amerikaner dort einen Versuch unternommen, ein von ihrer Besatzungsmacht bestimmtes demokratisches System zu installieren. Das ging auf und ab. Es wurden demokratische freie Wahlen zum ersten Mal durchgeführt, demokratische Institutionen installiert. Aber nach etwa 8 Jahren, 2011, zogen die US-Truppen wieder ab, was zu einem Machtverlust der Amerikaner beigetragen hat. In dem gleichen Maße, wie die Amerikaner abzogen, hat eben der Einfluss des irakischen Nachbarstaats Iran auf den Irak massiv zugenommen, was vor allem einen Grund hat. Beide Länder sind religiös, kulturell miteinander verbunden, weil in beiden Ländern die Bevölkerungsmehrheit Schiiten sind. Und ein Großteil der irakischen Opposition gegen Saddam Hussein waren Schiiten. Die haben jahrzehntelang Zuflucht im Iran genommen, kamen zurück und haben später beim politischen Wiederaufbau im Irak, als dann demokratische Wahlen zu freien Regierungen führten, dann auch eine Rolle gespielt und dominieren heute auch die Regierung.
Also beim Konflikt USA-Iran geht es um geostrategische Macht und Einfluss auf dem Gebiet des Irak. Aber was bedeutet das jetzt für den Irak? Dort ist die Lage ja auch sozusagen von allein, also innenpolitisch ziemlich angespannt. Seit Oktober gibt es dort fast jeden Tag Proteste und Demonstrationen, die mehr Demokratie fordern. Manche Beobachter haben ja schon von einem zweiten arabischen Frühling gesprochen. Wie positioniert sich diese irakische Demokratiebewegung da jetzt? Welche Auswirkungen hat die Eskalation zwischen Teheran und Washington auf die politische Situation im Irak?
Ja, diese Eskalation, die sich jetzt abzeichnet zwischen den USA und und dem Iran auf irakischem Boden, wird natürlich abträglich sein, also sehr negativ für die Wiederbelebung der irakischen Demokratie. Wie Sie schon richtig feststellten, sind seit Oktober über mehr als 200.000 jugendliche Demonstranten ständig auf den Beinen und fordern eine Erneuerung dieser doch defizitären irakischen Demokratie, die befallen ist von Korruption, von arroganter Parteienherrschaft, von ethnokonfessionellen Parteien. Und bisher haben diese Demonstrationen, die seit Oktober fast nie nachließen, über 460 Tote gefordert, 17.000 Verletzte, mehrere tausend Verhaftete. Und sie haben auch dazu geführt, dass der irakische Ministerpräsident Adel Abdel-Mahdi Ende November zurücktreten musste. Er regiert nur noch weiter kommissarisch, also ist nur noch kommissarisch im Amt. Und jetzt die erneute Konflikteskalation zwischen den USA und Iran auf irakischem Boden wird natürlich viel Luft und viel Wind aus dieser irakischen Protestbewegung zur Erneuerung der Demokratie herausnehmen, weil jetzt die politische Stimmung umschwenkt. Die politische Stimmung wird jetzt aufgeladen durch einen Anti-Amerikanismus, denn zusammen mit Qasem Soleimani wurden eben auch mehrere Milizenführer getötet, die eben zusammen mit Qasem Soleimani den iranischen Einfluss im Irak vergrößert haben. Und diese Milizenführer gelten jetzt vielen pro-iranischen Parteien und Milizen als Märtyrer. Die irakische Regierung war sogar gezwungen, diesen Tötungsakt der Amerikaner als Terrorakt zu qualifizieren und hat jetzt den Weg freigemacht für eine Abstimmung im Parlament über ein Gesetz, das seit Monaten schon beraten wird. Dieses Gesetz sieht den Abzug der US-amerikanischen Truppen vor. Käme es dazu, wäre es ein Eigentor der Amerikaner, das sie geschossen haben, denn die Amerikaner verlören durch den Abzug der US-Truppen ihren gänzlichen Einfluss im Irak und der Iran wäre der Sieger.
Chaos und Eskalation. Also, kurze Frage zum Schluss. Bundesaußenminister Heiko Maas will jetzt, so hat das der Bild am Sonntag gesagt, bei der UNO und in der EU alle Hebel in Bewegung setzen gegen eine weitere Eskalation. Wie stehen die Chancen auf Erfolg?
Ja, sie sind minimal, denn Deutschland hat kaum Hebel, die sie in Bewegung setzen kann. Deutschland schwimmt mit im großen militärischen Verbund der NATO und muss sich eng mit den Amerikanern abstimmen. Sie haben kaum Einflussmöglichkeiten auf die irakische Regierung, ganz wenig Gesprächskontakte zu irakischen Parteien und der Dialog mit Iran verläuft schleppend, ist eher eingefroren. Deutschland ist sozusagen ohnmächtig, ohnmächtiger Zuschauer bei dieser Konflikteskalation im Nahen Osten. Und das ist nach meiner Meinung eher leeres Gerede und politischer Aktionismus. Aber Deutschland fehlen alle Möglichkeiten, dort positiv und mäßigend einzugreifen.
sagt im Deutschlandfunk der Islamwissenschaftler und Irak-Experte Wilfried Buchter. Vielen Dank für das Interview, Herr Buchter.
Bitteschön.